Das Thema Kraft oder Energie ist ein Thema von großer Wichtigkeit. Das bezeugen eigentlich zwei Tatsachen. Einmal, die Schrift selbst bezeugt dieses. Kraft ist für den Gläubigen nach der Heiligen Schrift von grundlegender Wichtigkeit. Mehrere Schriftstellen unterstreichen diese Tatsache. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir: Wenn der Heilige Geist über euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen, und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge ist ein Christ die ganze Zeit, nicht nur, wenn er Gelegenheit hat, über Jesus zu sprechen. Ein Zeuge ist der Christ die ganze Zeit, in Wort oder in Tat. Und das heißt, er braucht Kraft, davon spricht diese Stelle. Bevor sie diese Kraft empfangen, sollen sie nicht, die Jünger das heißt, von Jerusalem weichen. Das ist grundlegend wichtig, dass sie diese himmlische Kraft empfangen. In Epheser 1 bezeugt Paulus die Wichtigkeit dieses Themas. Ich lese die Verse 15 bis 22. Epheser 1, ab Vers 15. Darum, da ich hörte von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen, übrigens, man merkt hier, worauf es Paulus bei geistlicher Gesundheit ankommt. Wenn Paulus nach geistlicher Gesundheit Ausschau hält, dann sucht er nach zweierlei, Glauben und Liebe. Wenn diese zwei gesund sind, dann meint er, ist das Glaubensleben, das Leben eines Christen gesund. Nachdem er davon hörte, sagt er, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer in meinen Gebeten zu gedenken. Denn Leute, die gesund sind, bedürfen auch der Fürbitte, denn das ist nicht garantiert, dass sie immer gesund bleiben. Er betet also für sie. Was? Damit der Gott unseres Herrn, das heißt der Gott Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch durch den Geist Weisheit und Offenbarung gebe in Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet, dass man Gott kennenlernen möchte, mit Hilfe von Weisheit und Offenbarung, die der Geist schenkt. Und dann sagt er, zu welcher die Augen eures Verständnisses erleuchtet sein mögen. Und jetzt sagt er, warum sie Gott erkennen möchten, warum sie offene Augen haben müssten. Und jetzt erwähnt er dreierlei. Gott soll ein Christ kennenlernen über Jesus Christus durch den Heiligen Geist, damit dreierlei der Fall sein darf. Erstens, um zu wissen, das Wort kann bedeuten und zu schätzen, welches die Hoffnung seines Rufes ist. Zweitens, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Und drittens, und das interessiert uns jetzt, und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke. Paulus gebraucht gern alle drei Bezeichnungen für Möglichkeit. Kraft, Macht und Stärke. Kraft ist die Dynamik, der Schwung, die Möglichkeit an und für sich. Macht ist die Möglichkeit zu beherrschen oder zu herrschen. Stärke ist wieder die Energie, welche er in Christus wirkte. Er weckte ihn ja von den Toten. Dort war eine Stelle, wo Gott diese Kraft auslöste, benutzte. Das heißt, die Kraft, die der Christ kennenlernen soll. Und wenn er Gott kennenlernt, dann lernt er diese Kraft kennen. Und er setzte ihn zu seiner Rechten im Himmlischen. Auch das bedurfte Kraft. Über alles Fürstliche hinaus und alle Autorität, Kraft, das heißt andere Kraft, Christus ist stärker, über alle Herrschaft hinaus und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen. Wir brauchen also keine Angst zu haben vor dem, das kommt. Paulus sagt, die Zukunft ist klar mit der Himmelfahrt. Und er tat alles unter seine Füße und gab ihn als Haupt über alles der Gemeinde, welche sein Leib ist. Die Ergänzung oder die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir sind in Christus, ein Teil von seinem Leib. Christus ist gen Himmel gefahren. Christus ist über allem, aller Kraft, über jedem Namen, der irgendetwas bedeutet. Wir sind in Christus. Das heißt, wir sind über auch diese Dinge gestellt. Paulus nimmt sich also Zeit, schon ein wenig auszuführen, das, was wir kennenlernen dürfen, wenn wir Gott kennenlernen dürfen. Was hier geschrieben steht, das erfasst man nicht so in einem das Durchlesen. Darüber muss man natürlich nachdenken. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, wie wichtig Paulus Kraft hält. Er betet, dass die Christen in dem Erkennen Gottes diese Kraft kennenlernen möchte, die er in Christus auslöste. Epheser 6 spricht wieder davon. Epheser 6, Vers 10. Im Weiteren, meine Brüder, werdet im Innern gekräftigt. Das ist wohl die bessere Übersetzung. Nicht seid. Gott fordert nicht immer sofort, dass es anders sei. Wir dürfen wachsen. Er gibt uns Zeit zur Veränderung. Und wenn das unser Wochenthema ist, werden, wie Gott uns haben will, dann dürfen wir Werdende sein. Das finde ich so großzügig von Gott, dass er nicht von heute auf morgen alles von uns erwartet. Wir sind ja schon, alles ist ja geklärt, Gegenwart, Vergangenheit vor allem, Zukunft, alles ist ja geklärt. Und in diesem Raum zwischen Vergangenheit und Zukunft dürfen wir etwas werden, was er möchte, dass wir sein sollen. Im Weiteren, meine Brüder, werdet im Innern gekräftigt. Hier haben wir wieder im Grundtext das Wort Kraft. Im Herrn, dort ist die Kraft. Und in der Macht seiner Stärke. Wieder alle drei Wörter. Kraft, Macht und Stärke. Und dann spricht er, wo diese Kraft betätigt wird. In Kolosser 1 haben wir noch einen Text, den ich aber jetzt nicht lesen will. In den Versen 9 bis 11 dort, dem Text, den wir in diesen Tagen schon gehört haben, lehrt Paulus Folgendes. Ich möchte das zusammenfassen. Es ist ein etwas komplizierter Text. Gott will, sagt Paulus, dass wir stark seien. Das will er, dass wir stark seien. Gott will nicht unsere Schwachheit. Zweitens, Paulus lehrt, Kraft gehört zu einem Wandel, der des Herrn würdig ist. Wenn wir schwach sind, dann sind wir nicht imstande, ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Kraft gehört dazu. Drittens, Kraft ist notwendig, wenn wir in jeder Hinsicht dem Herrn wohlgefällig sein wollen. Es braucht Kraft, dem Herrn zu gefallen. Wenn das gestern als Ziel erwähnt wurde, dann haben wir heute den Beginn der Besprechung der Antwort, wie wir dieses Ziel erreichen können. Das Zeugnis unserer Erfahrung zeigt ebenfalls die Wichtigkeit unseres Themas. Die Schrift spricht von der Notwendigkeit und Wichtigkeit der Kraft an vielen Stellen. Übrigens, wenn Abraham aus Ur in Chaldäa nach dem Lande kommt, das Gott ihm zeigen wollte, eins der ersten Orte, wo er hinkommt, ist Sichem. Und das Leben Abrahams in Kanaan kann sehr schön verglichen werden mit den Stufen eines Christen, der aus seinem aus der Welt kommt und zu Jesus findet und dann Fortschritte macht und dann auch manchmal auf Abwege gerät, wie Paulus oder wie Abraham damals nach Ägypten ging. Die erste Station ist Sichem, und Sichem bedeutet Schulter, spricht von Kraft zum Tragen. Kraft ist grundsätzlich notwendig für unser Leben mit Gott. Das Lied, das wir eben hörten, war sehr treffend. Wer mit Gott wandelt, wer mit Gott es zu tun hat, der erlebt Schwachheit, aber damit er in Gott seine Kraft erleben darf. Aber unsere Erfahrung lehrt das auch, dass wir Kraft benötigen. Von jeher war Kraft ein zentrales Thema bei Gläubigen. Man fragt sich auch heute noch, warum fühle ich mich oft so schwach? Eine fast tägliche Frage. Eine andere Frage, die gestellt wird, warum ist nicht mehr Kraft unter Gläubigen zu merken, festzustellen? Oder kann man in einem Erlebnis Kraft empfangen, sodass man gleichsam einen geistlichen Sprung macht, von hier nach dort? Das wäre ja schön. Gibt es das? Die Antwort oder als Antwort auf solche Fragen haben wir einmal das Angebot der Radikalen. Die sagen, in der Tat, das gibt es. Sie sind hier unten und Gott hat eine Erfahrung für uns in Aussicht. Wenn wir nur auf die Bedingungen eingehen, dann dürfen wir diesen großen Sprung machen und dann sind wir auf einer großen Ebene, auf einem neuen Plateau und dann sind wir geisterfüllt, wie es dann heißt. Man nennt das auch Geistestauf und so weiter. Und dann erlebt man das Übernatürliche. Hier das Natürliche, das oft zur Frustration führt, dort das Übernatürliche. Wo man schon, wie die Amerikaner sagen, auf Wolke Nummer 9 schwebt. Ja. Also, man ist dort oben. Manchmal nicht für diese Erde mehr zu gebrauchen, leider. Aber das ist eine Offerte, die heute weit und breit gemacht wird. Als Antwort gibt es aber noch ein anderes Angebot. Und zwar haben wir eine Aufforderung seitens sogenannter Gemäßigten. Die sprechen nun nicht von einer radikalen Geistestaufe. Die sprechen nicht von so etwas, aber die sprechen auch von einem Sprung. Der Sprung ist nicht ganz so groß, aber es ist immerhin noch ein Sprung. Da wird Folgendes gelehrt. Wenn wir Christen sind, sind wir gleichsam wie die Kinder Israel aus Ägypten gezogen. Wir sind durch das Schilfmeer gegangen. Aber allzu viele Christen bleiben in der Wüste stecken. Und da gibt es eine Niederlage nach der anderen, ähnlich wie bei Israel. Und da ist es notwendig, dass wir einmal aus dieser Wüste rauskommen. Und dass wir in das Siegesland kommen, wo es von einem Sieg zum anderen geht. Und da wird aufgerufen, einen Jordan zu überqueren. Und dieser Jordan ist nun nicht eine Geistestaufe, aber doch etwas Ähnliches. Das heißt, man hat sich vollkommen ganz dem Herrn auszuliefern. Und wenn man das nur tun könnte, und dem Herrn vertrauen, dann käme man in eine geistliche Ruhe und dann käme man in das Land des Sieges und könnte einen Sieg nach dem anderen erleben. Und da gibt es ein Buch, in welchem solche Erlebnisse gesammelt sind, mit vielleicht noch einigen anderen, die etwas radikaler sind, aber es war der Zweck dieses Gottesmannes, das kann man kann ihn schon so nennen, eine Reihe von Erfahrungen von Gottes Männern zu sammeln, um Christen Mut zu machen. Das heißt, das ausgetauschte Leben. Aber ein Freund von mir, ein Reichsgottesarbeiter, sagte, als ich das Buch las, hätte ich die Wand hochklettern können. Nicht, weil er neue Kraft hatte. Aus Frustration. Die Erlebnisse können echte Erlebnisse sein, sie müssen nicht. Aber der Fehler des Buches lag erstens in der Sammlung. Er lag vor allem im Vorwort zum Buch, wo alle diese Erfahrungen in eine Rubrik getan wurden. Und dann sah es so aus, wenn ein Christ, also das, was alle diese erlebt haben, der hat das alles auf einen Nenner gebracht, wenn ein Christ also das tut, was diese taten, Hudson, Taylor, Mario, Thomas und so weiter und so weiter, dann kann auch er die Folgen erleben, die bei diesen Leuten eintraten. Das ist der Fehler. Haben Sie den Film von Hudson Taylor gesehen? Erstens, ja, entschuldigen Sie, es kommt auf Tonband. Aber künstlich natürlich nicht gerade getroffen. Schade. Besonders dort, wo diese Erfahrung geschildert wird. So hat Hudson Taylor die Erfahrung nicht gemacht, das kann ich Ihnen garantieren. So schön, mystisch und dann einmal kniet er da, haben Sie es noch vor Augen? Und jetzt ist die Erleuchtung da und so weiter. Man hat aus der Erfahrung von Hudson Taylor mehr gemacht, als es war. Hudson Taylor hat nicht ein zweites Erlebnis gehabt, wie man das sagt. Hudson Taylor hat eine alte Wahrheit in der Schrift erkannt. Und als er das erkannte, konnte er, weil er das kapiert hatte, konnte er sich entspannen, weil er dann lernt, auf Jesus zu vertrauen. Jesus ist die Kraft. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann kann der Herr uns nicht helfen. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann kann er uns helfen. Das hat aber Hudson Taylor immer wieder lernen müssen. Das hat schöne Folgen gehabt in dieser Situation, wo er wirklich in eine Krise geraten war, durch sehr viel Tätigkeit und so weiter. Und es ist nun eben so, wenn sich vieles aufgestaut hat, und gleichsam ein Damm sich gebildet hat. Wenn dann einmal ein Durchbruch kommt, dann natürlich sieht das aus wie eine Krise. Ja. Aber nicht jede Erfahrung mit derselben Erkenntnis führt zu so einer Dynamik oder zu so etwas Dramatischem. Diese Lehre, dass ein Christ durch den Jordan gehen muss, ist eine Irrlehre. Vielleicht finden Sie das zu stark gesagt. Ich würde eher sagen, eine irreführende Lehre. Als Irrlehre bezeichnen wir meistens Lehren, die wirklich von Christus Jesus wegführen. Das ist es nicht. Ich habe dies früher selbst gelehrt. Und dann natürlich Römer 6, 7 und 8 gebraucht und darauf gedrückt. Ja. Die zusammengelegt. Und dann habe ich es verabreicht. Ein sehr schlechter Sandwich. Ja. Denn Römer 6, 7 und 8 lehren dies nicht. Und die Erfahrungen von Israel lehren das auch nicht. Weder dies noch das. Und keine Stelle in der Schrift lehrt das, dass es so etwas gibt. Übrigens, die Kinder Israel haben nicht nur Niederlagen gehabt. Es war nicht so. Und sie haben auch nicht nur Sieg gehabt, als sie über den Jordan kamen. Also, das ist das Angebot, das ebenfalls nicht befriedigt. Und weil so viele Menschen in Berührung gekommen sind mit radikalen Angeboten und mit solchen Aufforderungen von sogenannten Gemäßigten, du musst dich nur hingeben. Übrigens, dann gebraucht man sehr schnell Römer 12, Vers 1. Und von diesem Vers her wird gelehrt, du musst eine vollkommene Übergabe leisten. Und dann wird Jesus Christus dein Herr. Die große Frage ist, du hast ihn als Heiland angenommen, als Retter, ist er schon dein Herr geworden? Als ob es das geben könnte, dass Gott einen Menschen retten würde, solange er ihn nicht als Herrn anerkennt. Ja. Das gibt es nicht. Gott rettet niemanden, der ein Rebell bleibt. Und das ist, was Herr werden heißt, dass man seine Rebellion aufgibt. Theologen, die dieses lehren, und es sind auch Theologen, die dieses lehren, die geben sich nicht Rechenschaft über, was sie sagen. Entweder ich habe Christus als Herrn und dann habe ich ihn als Retter. Oder ich habe ihn nicht als Herrn und dann habe ich ihn aber nicht als Retter. Das ist ja gerade die Rettung, dass ich Buße tue über meine Rebellion gegen Gott und auf Jesus vertraue und mich ihm ausliefere. Das heißt nicht, wenn er mein Herr geworden ist, dass ich von nun ab nur noch gehorsam sein werde. Aber er ist mein Herr geworden und somit mein Retter. Übrigens, Römer 12, Vers 1 spricht nicht von einer vollkommenen Übergabe. Die vollkommene Übergabe geschieht in der Bekehrung. Nach der Bekehrung soll ich immer wieder mich selbst und meine Glieder dem Herrn darbringen. Das lehrt aber Paulus in Römer 6, Vers 13, nicht in Römer 12. In Römer 12 sagt Paulus, dass der Körper Gott dargebracht werden soll. Ich selbst gehöre Gott. Wenn ich weggegangen bin von Gott, wenn Gott nicht mehr mein Herr ist, dann natürlich soll ich wieder zurückkommen in Buße. Aber das ist nicht, was Römer 12, Vers 1 lehrt. Aber ich komme aus einer christlichen Gesellschaft, die das ständig gelehrt hat. Römer 12, 1, vollkommene Übergabe. Das ist eine Aufforderung von sogenannten Gemäßigten. Die haben nun nichts notwendigerweise zu tun mit den radikalen, sogenannten charismatischen oder Pfingstlern. Das ist die Lehre, die auch in Keswick sehr viele Jahre vertreten wurde und in vielen anderen Kreisen, die Oswald Smith auch vertreten hat. Baue den Damm ab und dann wird der Strom fließen. Das ist natürlich in sich richtig. Aber das ist nicht eine zweite Erfahrung, wie man sie so schön nennt, nach der Bekehrung, wo wir durch den Jordan gehen. Alles dieses und noch mehr führt zu einem dritten als Situation innerhalb der Erfahrung von Christen in Bezug auf Kraft. Viele Christen kommen in eine richtige Ausweglosigkeit. Und eigentlich ist dieses die Ausweglosigkeit von Unwissenden. Ich glaube, viele Christen sind schwach, weil sie nicht besser wissen. Und sie wissen nicht, weil ihnen es niemand vielleicht so richtig gesagt hat. Und es gibt zwei Gruppen von Unwissenden. Es gibt die Unwissenden, die verneinen, dass es möglich ist, stark zu sein. Die glauben prinzipiell, dass ein Christ ein Schwacher ist. Und das ist der Weg des Christenlebens. Das ist eine theologische Haltung, aber eine Haltung aus Unwissenheit. Da wird Römer 7 so ausgelegt, dass es heißt, wir sind Sünder, als Sünder kamen wir zu Christus, als Sünder bleiben wir und wir können nicht besser, wir müssen immer wieder in die Sünde fallen. Das ist nun einmal so, aber durch die Gnade sind wir gerettet und dafür sind wir eben noch dankbar. Aber das Siegesleben, das gibt es nun wirklich nicht. Das sind die Leute, die in Ausweglosigkeit geraten sind, durch eine falsche Auffassung von der Heiligen Schrift, und sie verneinen die Möglichkeit eines wirklichen Siegeslebens. Die andere Gruppe, die hat es versucht, eben vielleicht bei den Radikalen, vielleicht bei den Gemäßigten, vielleicht sonst wo, einfach in einer persönlichen Begegnung mit der Schrift, aber sie haben es nie geschafft. Das sind die Resignierenden. Die haben längst aufgegeben. Sie möchten. Sie glauben nicht, dass das so sein muss, aber sie wissen nicht, wie man weiterkommt. Das ist sehr traurig. Alles dieses zeigt uns die Wichtigkeit, eine Antwort zu finden. Es ergibt sich aus allem diesem, aus dem Zeugnis der Schrift und aus der Erfahrung, vielfältiger Erfahrung, eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit, eine Antwort zu finden auf die Frage, wie ist das mit der Kraft im Leben eines Christen? Wir müssen zurück zum Licht, und zwar zum Licht der Offenbarung Gottes, denn Gott hat gesprochen auch zu diesem Thema. Es gilt, unser Ohr an seinen Mund zu halten. Es gilt zu fragen, was ist schon da und was muss noch sein? Und das Thema werde ich für diese drei Abende aufteilen in diese zwei Gruppen. Was, sagt die Schrift, ist schon da in Bezug auf Kraft? Und was, sagt die Schrift, hat noch zu werden, muss noch sein? Ich glaube, das ist wichtig, damit wir nicht falsche Vorstellungen haben, aber auch nicht falsche Vorstellungen in dem, was wir vielleicht utopisch uns vorstellen, aber auch in dem, was wir vielleicht meinen, noch erringen zu müssen. Es gilt, zwischen diesen Zweien zu unterscheiden, zwischen Gegebenem und von uns Beizutragendem. Lassen Sie mich also zuerst das Gegebene besprechen. Was ist bereits da und muss nicht erst noch werden? Erstens, die Schrift sagt uns, dass unsere Kraft in Gott liegt. Und Gott ist schon da. Die Kraft ist schon da. Die Schrift sagt, die Kraft liegt in Gott. Sie muss nicht erst kreiert werden, geschaffen werden. Sie muss nicht erst entstehen irgendwie. Sie muss nicht erst aufgepumpt oder entwickelt werden. Die ganze Kraft, die wir brauchen, sagt die Schrift, liegt in Gott und ist schon parat. Die Kraft, die der Christ braucht, befindet sich in seinem Schöpfer, in seinem Gott. Einige Schriftstellen. Psalm 81, Vers 2. Da ruft der Psalmist auf, jubelt Gott zu mit Gesang. Er ist unsere Stärke. Christen, die stark werden wollen, müssen sich Zeit nehmen, über solche Bibeltexte nachzudenken. Wenn Sie heute sehr beschäftigt waren, dann treten Sie jetzt auf die Bremse und machen Pause, nicht mit Coca-Cola, sondern mit dem Herrn. Schalten Sie einmal ab, bewusst, vielleicht schwingt da noch so manches mit wellenmäßig vom Tag. Wenn das jetzt nicht geht, dann machen Sie es wie die Kuh, die ich beobachtet habe auf der Weide als Junge. Die schluckt dann emsiglich, aber später kann sie dann in aller Ruhe nachkauen. Ja. Machen Sie kleine Bällchen von dem, das Sie hier heute Abend hören. Verstauen Sie es gut in eine der vier Mägen. Und dann holen Sie es später hervor. Aber eben, dann nehmen Sie sich Zeit. Vielleicht müssen sie sich dann auch so verstecken, wie meine Kühe sich versteckt haben, sodass ich sie kaum finden konnte. Wenn die Weide, die offene Weide war, dann war die diese Wiederkäuzeit. Ja. Das geschah dann irgendwo in einer Ecke. Und das ist eine sehr schöne Lektion für uns. Wer nachkauen will, der sollte sich verstecken in die Ecke. Und sollte ganz allein sein mit sich und mit seinem Gott. Nehmen wir einmal Zeit und lassen wir uns sagen vor unserem Gott, Gott ist unsere Kraft. Gott ist Stärke. Matthäus 6. Da beten wir doch mit dem, was unser Herr uns gelehrt hat, vom Vater unser. Dein ist die Kraft. Gut, es sagen einige Männer, die wohl auch sehr viel wissen, dieser letzte Teil gehört nicht zum Vater unser. Nun, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben der Fall, dass es nicht so ist. Die meisten Leute nehmen es immer noch an, wahrscheinlich. Auf jeden Fall beten wir es noch so. Schriftgemäß ist das schon. Wenn Sie also diesen Text nicht annehmen, dann nehmen Sie Psalm 81, Vers 2 an und was ich jetzt noch sage. Wir können dann weitergehen. Aber es stimmt, dein ist die Kraft, sie gehört ihm. Matthäus 26, Vers 64. Jesus steht vor dem Hohen Rat und bezeugt, ihr werdet sehen, den Sohn des Menschen zur Rechten der Kraft. Dieses Wort steht im Matthäus-Evangelium. in einem Evangelium, dass ein Jude für Juden schreibt, die ja sich genieren, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Gut, Matthäus kommt ihnen entgegen und spricht nicht von Gott. Und Jesus hat hier wohl auch nicht Gott gesagt. Er war Jude, der zu Juden sprachen, die es sehr genau nahmen. Aber er hat ein Wort gebraucht, das Gott bedeutet. Und wenn Jesus sagt, er wird zur Rechten Gottes sein, dann sagt er, dieser Gott ist Kraft. Dort ist die große Kraftquelle. Dort ist der, der Kraft ist. Und der Sohn des Menschen wird zu seiner Rechten sehen und die Menschen werden ihn sehen. 2. Korinther 4, Vers 7. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was ist dieser Schatz? Wer wohnt in dem Gefäß? Ich bin das Gefäß. Der Christ ist ein Gefäß, sagt die Bibel. Was ist das für ein Schatz, der in diesem Gefäß ist? Wir sagen das ewige Leben. Wer ist das ewige Leben? Christus selbst. Gott ist Leben. Er wohnt in diesem Schatz. Er ist die Kraft in einem schwachen Gefäß. In Offenbarung steht an mehreren Stellen, dass seine Kraft gerühmt wird. Also Gott ist der Gott der Kraft. Gottes Kraft wird von der ganzen Dreieinigkeit geteilt. Die Schrift sagt von Vater, Sohn und Heiligem Geist, dass sie stark sind. Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn Jesus nichts sagt, dann meint er wirklich nichts. Und das sollten wir zu Herzen nehmen. Er ist aber die Kraft, die wir brauchen. Lukas 1, Vers 35. Lukas 1, Vers 35. Dort sagt der Engel Gabriel, und er sagt das, was Gott ihm aufgetragen hat, das ist also Gottes Wort an Maria, der Heilige Geist ist die Kraft des Höchsten, die sie überschatten wird. Der Heilige Geist ist der Gott, der Kraft ist, und Kraft dessen wird sie gebären können, wird sie empfangen können. Sie fragt ja, wie das werden soll, was er ankündigt, und er erklärt es hier. Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Jesus ordnet die Jünger an, in Jerusalem zu verbleiben, bis sie angetan sind mit Kraft aus der Höhe. Das ist nur eine andere Formulierung von dem, was er in Apostelgeschichte 1, Vers 8 auch sagt. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen. Der Heilige Geist ist die Kraft, die man empfängt und wird mit ihm angetan, wenn man mit Kraft angetan oder bekleidet wird. Wo ist die Kraft, die der Christ braucht? In Gott. Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ich gehe einen Schritt weiter. Der Gott der Kraft, der Gott, der die Kraft hat und die Kraft ist, wohnt im Gläubigen. Der Gott der Kraft ist ins Leben eines Christen eingezogen. Die Schrift sagt, der ganze Dreieinige wohnt im Gläubigen. Jesus Christus wohnt in ihm, der Vater wohnt in ihm, der Heilige Geist wohnt in ihm. In 2. Korinther 13 sagt Paulus inmitten eines Textes, der ihm wohl selbst viel Mühe gemacht hat zu schreiben, weil er etwas hart werden muss mit den Korinthern. Er hat hier gleichsam die dritte Gruppe, das ist die hartnäckigste, vor sich, gegen Ende des Briefes. Er ist Schritt für Schritt vorgegangen und jetzt hat er die schwierigste Gruppe vor sich, aber gerade deswegen ist das so wichtig, was er hier sagt. Da ihr einen Beweis dafür sucht, dass Christus in mir spricht, Klammer, der gegen euch nicht schwach ist, sondern er ist stark unter euch oder auch in euch. Sie suchen einen Beweis, dass Christus in ihm spricht und durch ihn spricht, als Prophet. Und er sagt, Christus ist stark in mir, aber für euch. Ich spreche zu euch und die Kraft des Christus will sich an euch zeigen, bei euch bezeugen. Was Paulus sagt, ist Kraft, weil Christus seine Kraft ist. Und wenn er zu ihnen kommt, wird die Kraft Christi dort zugegen sein. Das soll ihnen Mut machen. Nicht nur will er ihnen etwas beweisen. Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Dieser Vers oder die Verseinteilung an dieser Stelle ist in verschiedenen Bibeln etwas anders. In einigen Ausgaben beginnt er wohl so: Ich bin gekreuzigt worden zusammen mit Christus. Dennoch lebe ich. Doch nicht ich lebe. Paulus sagt, wenn er lebt, weil er mit Christus gestorben und auferstanden ist, als Christ, dann lebt nicht er. Das sollte man sich merken. Es gibt nämlich sehr weit verbreitet eine falsche Auffassung vom Leben des Christen, als sei es eine Sache. Man hat etwas bekommen. Ich habe meine Meinung an dieser Stelle ändern müssen, als ich Galater 2 einmal, als mir das bewusst wurde. Eines Tages geht dieser Vers durch meinen Kopf und plötzlich leuchtet dieses auf. Nicht ich, sondern was? Christus lebt in mir. Das ist mir sehr wichtig geworden, das ist eine große Hilfe. Das kann vielleicht ein Zeugnis sein für die, die frustriert sind. Wenn ich mich vorbereite auf so einen Abend wie diesen, dann gehe ich gern raus und bin mit meinem Gott allein. Dann gibt es dann ein Ringen. Und dann sage ich dem Herrn ganz bewusst, Herr, ich habe keine Botschaft. Ich bin stupide, ich weiß nichts. Denken Sie nicht, dass ich da einfach etwas hinsage. Das ist wahr. Sie kennen mich nicht. Ich bin wirklich stupide, glauben Sie mir das. Ich habe nichts zu sagen. Ich sage dem Herrn, ich bin eine Hülle. Ich bin Staub, ich bin Asche. Was mich betrifft. Ich wäre tot in Sünden, wenn es nicht für dich wäre. Aber du bist in mein Leben hineingekommen, du bist mein Leben. Verstehen Sie, was ich sagen will? Paulus sagt, der Schatz ist in irdenen Gefäßen. Mein Leib ist nicht wiedergeboren. Er ist der Tempel des Geistes. Und was bei mir Leben ist, ist einerseits natürliches Leben im Körper. Das stimmt. Aber das Leben, das ich im Heil habe, ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Und Kraft dieser Person lebe ich halt. Und wenn diese Person nicht da wäre, wäre ich tot. Sofort. Ich möchte schon hier sagen, dass das Starksein des Gefäßes, das heißt mein Starksein, das haben Sie schon angedeutet am Anfang. Sehr schön. Das rührt also von der Beziehung, von meiner Beziehung zu dieser in mir wohnenden Person. Rührt daher. Das heißt, es geht um die Beziehung. Und das kommt erst im zweiten Teil. Aber das kann ich hier vielleicht schon sagen. Aber jetzt wollen wir dieses festhalten. Wir haben gesagt, die Kraft, die der Christ braucht, liegt in Gott. Aber dieser Gott ist im Christen. Das heißt, die Kraft ist schon hier. Und das ist befreiend. Ich brauche also nicht so zu tun, als ist, ja, dass Gott die Kraft ist, das gebe ich schon zu. Nur stelle ich mir ja vor, dass Gott dort ist, nicht wahr? Ich bin hier und Gott ist dort. Und jetzt muss irgendwie da ein Paket geschickt werden. Das heißt Kraft. Und da liegt unsere Frustration. Ich habe Aufgaben und jetzt flehe ich, Herr, mach mich stark. Und ich warte, kommt die Post schon an oder nicht? Ja. Ich erwarte doch irgendwie Kraft. Und eigentlich bin ich in einem starken Maße, mache ich denselben Fehler, den die Charismatiker machen. Ich wenigstens habe ihn jahrelang gemacht und ich war kein Pfingster. Solange ich es nicht fühlte, spürte, feststellen konnte, konnte ich es nicht fassen. Ich bin schwach. Heute sage, macht mir das wenig Problem. Heute kann ich dem Herrn sagen, Herr, ich bin schwach. Und ich muss die Kraft auch gar nicht spüren. Ich muss nur wissen. Es genügt das, um zu handeln. Ja. Ich muss nur wissen. Was sagt Elia? Wo ist der Gott Elisa? Wo ist der Gott Elias? Warum ist der geografische Ort Jahwe so wichtig für Elisa? Weil Gott Kraft ist. Wenn Gott weit weg ist, dann ist Elisa aufgeschmissen. Dann ist er am Ende. Wo ist dieser Gott meines geistlichen Vaters? Das möchte ich jetzt wissen. Er weiß, dass er allgegenwärtig ist. Er möchte jetzt wissen in Bezug auf ihn, wo hält er sich auf? Das ist die große Frage. Aber wenn Gott in mir ist, dann weiß ich, dass die Kraft in mir ist. Christus lebt in mir. Kraft ist Leben und Leben ist Kraft. In dem Maße, wie das Leben schwindet, schwindet die Kraft. Ein kranker Mensch, der ständig liegen muss, ist schwach. Warum? Weil er wenig Leben hat. Bekommt er mehr Leben, wird er gesund und dann ist er wieder stark. Das Optimale an Leben ist das Optimale an Stärke. Christus ist mein Leben, er ist meine Kraft, meine Lebensdynamik. Durch die Wiedergeburt wird man stark, weil Gott dann Einzug hält ins Leben. Auch der Heilige Geist, Jesus Christus und auch der Heilige Geist. Er kommt dann ins Leben. Vom Heiligen Geist sagt Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Der Fehler der Pfingstler und Charismatiker liegt hierin. Und sie haben kein einziges Beispiel dafür in der ganzen Heiligen Schrift. Sie sagen, sie gehen von der Apostelgeschichte aus, aber in der Apostelgeschichte gibt es das überhaupt nicht, was sie sagen. Passen Sie gut auf. Die Pfingstler und Charismatiker sagen, dass wenn man Christ wird, wird man wiedergeboren. Das stimmt, das sagen sie. Aber die Bibel sagt uns, wenn ich wiedergeboren werde, dann habe ich den Heiligen Geist und dann habe ich die Kraft. Es kann also kein zweites Erleben geben. Es gibt Pfingstler, die sagen, du kannst wiedergeboren sein, aber du hast noch nicht den Heiligen Geist. Da muss ich noch den Heiligen Geist bekommen. Die meisten europäischen Pfingstler würden das nicht sagen. Obwohl sie zusammenarbeiten mit denen, die das sagen. Das habe ich in Basel selbst erlebt. Aber die meisten europäischen Pfingstler sagen, wenn man wiedergeboren wird, dann bekommt man den Heiligen Geist, aber man braucht noch ein zweites Erlebnis, das kann Taufe im Heiligen Geist heißen, das kann Erfüllung mit dem Heiligen Geist heißen. Diese zwei werden dann ganz schön verquickt. Aber immerhin, sie trennen Wiedergeburt bzw. Aufnahme des Heiligen, Erfangen des Heiligen Geistes und Empfang der Kraft. Das gibt es nicht. Wenn ich den Heiligen Geist habe, dann habe ich die Kraft. Es gibt nichts mehr. Wenn ich Jesus habe übrigens, das genügt auch. Ich habe dann die Fülle Gottes. Gott hat nicht mehr im Himmel, das er mir geben könnte. Der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, wie sollte er mit ihm und nicht uns alles geben? Der hat nichts im Himmel übrig, das er uns geben könnte. Das hält Paulus fest im Kolosserbrief. In diesem menschgewordenen Gott, deshalb im Kapitel 2, im Fleisch, im Leib, leibhaftig wohnt in Christus die Fülle. Das heißt, die Fülle Gottes, die er Menschen zur Verfügung stellt. Die Pfingstler haben kein einziges Beispiel in der ganzen Heiligen Schrift, wo jemand wiedergeboren war und dann noch ein zweites Erlebnis machte, wo er dann Kraft empfing. Kein einziges Beispiel. Jedes Mal, wenn Menschen wiedergeboren werden und den Heiligen Geist bekommen, bekommen sie den Heiligen Geist. Und wenn sie den Heiligen Geist bekommen, bekommen sie die Kraft. Der Heilige Geist ist die Kraft und deshalb wohnt die ganze Kraft in mir. Das heißt, der Christ muss sich einmal grundsätzlich sagen, bevor er viel fragt, was muss ich noch tun? Zuerst Grundlage legen, zuerst Fundament legen in der Lehre. Die Bibel sagt mir, die ganze Kraft Gottes, Gott selbst, wohnt in mir. Und ich brauche nichts mehr zu bekommen, um stark zu sein. Ich bin schon stark. Das muss klar sein. Ich bin schon stark. Römer 8, Vers 10. Römer 8, Vers 10. Wenn Christus in euch ist, so ist einerseits der Leib tot, das heißt der Leib des Christen. Er gilt als tot wegen Sünde. Die Sünde ist noch vorhanden, wie in Römer 7. Andererseits der Geist, jetzt der Heilige Geist. Passen Sie gut auf, wenn Ihre Übersetzung nicht ganz zutrifft, korrigieren Sie. Wenn Christus in euch ist, so ist einerseits der Leib, Leib groß geschrieben mit großem L, tot, klein t, o, t, nicht groß t, o, d. Das ist wichtig, ein Adjektiv. Der Leib ist tot wegen Sünde. Andererseits der Geist, Leben groß geschrieben. Die Parallele ist nicht eine Parallele. Leben ist hier kein Adjektiv. Das heißt, es geht um den Heiligen Geist, von dem er in Vers 9 sprach.